Böckner und Albrecht Metter bitte auf die Bühne bitten. Toll, dass ihr da seid.
Hey, Albrecht, hey.
Super, dass es geklappt hat. Wunderbar, ich habe ein paar Fragen vorbereitet. Ich fange zuerst mit meiner brennenden Frage an bei Pip und danach an euch beide direkt eine Frage. Pip, das mit Aleph Alpha finde ich super traurig. Wir hatten ein Heidelberger Startup, 500 Millionen eingenommen. Ich glaube, das siehst du auch ein bisschen kritisch, die Zahl, glaube ich, siehst du nicht so ganz. Aber zumindest ist das, was ich gelesen hatte. Wir waren in 2024 im Königssaal, da hatte ich den Jonas Androulis mit dabei. Wirklich cooler Kerl. Das soll jetzt auch überhaupt kein Bashing sein, sondern ganz im Gegenteil. Ich würde gerne verstehen, was wir hier falsch gemacht haben, beziehungsweise was falsch gelaufen ist. Er hat mir gesagt gehabt, er muss in 2024 100 Millionen Euro Umsatz machen, damit das Ganze aufgeht, was er hier plant. Hat leider nicht funktioniert, aber vielleicht aus deiner Sicht. Was ist schiefgelaufen?
Ja, wie viel Zeit haben wir? Also ich glaube, man muss einmal richtig stellen, diese 500-Millionen-Runde, den Kontext davon sind höchstwahrscheinlich, das haben wir damals vor zwei Jahren spekuliert, 2024 war das, 2023 so.
Ja.
Inzwischen ist das ein bisschen öffentlich geworden. Also davon sind wahrscheinlich nur 100 Millionen geflossen.
Nur 100 Millionen.
Von der Schwarzgruppe. Dann der Rest, also 300 Millionen waren so Forschungszuwendungen. Wahrscheinlich geht es dabei um Rechenzeit, die Schwarzgruppe zur Verfügung gestellt hätte, um das zu trainieren. 60 Millionen waren Umsatzzusagen, zukünftige Aufträge und so ist man auf diese 500 Millionen gekommen. Dann sollte man immer vorsichtig sein, wenn man Politiker bei solchen Finanzierungsrunden sieht. Wenn erfolgreiche Unternehmen Finanzierungsrunden machen, dann hält sich die Politik raus. Und das ist richtig so. Das heißt aber, wenn man Politiker bei Finanzierungsrunden sieht, dann ist das in der Regel schon Aussage.
Also true story jetzt?
Würde ich sagen. Also ich mache das seit 20 Jahren und das ist meine Beobachtung. Also nimm BioNTech. Jens Spahn hat als Pfizer sich mit BioNTech zusammengetan hat, um den Impfstoff zu vertreiben, da gab es keine Jens Spahn-Pressekonferenz, glaube ich, drüber, sondern man hat das am Markt geregelt und so ist das in der Regel auch. Der Grund war, glaube ich, damals, so würde ich es heute interpretieren, dass die Schwarzgruppe wollte investieren, wollte dafür aber, glaube ich, den Staat sozusagen vor allem das Auftragsvolumen des Staates mit reinbekommen, hat so in Brieftaubenentfernung hier Co-Investoren gesucht, Burda Offenburg, SAP war dabei, Robert Bosch war dabei, alles hier aus dem Umfeld und hat dann ja so eine Leidensgemeinschaft, glaube ich, gebaut, wo man das dann gebaut hat. In der Hoffnung natürlich, man bekommt Aufträge aus der Industrie, man bekommt staatliche Aufträge. Das Problem ist, glaube ich, dass natürlich die Sales Cycles oder selbst wenn man schon den Vertrag in der Tasche hat, bis man beim Staat was beginnt zu implementieren, bis da Umsätze fließen dürfen auch überhaupt, das ist dann, glaube ich, für ein Startup, was in diesem dynamischen KI-Umfeld arbeitet, viel zu lange Sales Cycle. Also das funktioniert nicht gut und deswegen hat man die Umsätze noch überhaupt nicht so schnell steigern können. Gleichzeitig die Konkurrenten in den USA, also damals wollte Aleph Alpha noch ein konkurrenzfähiges LLM bauen. Ist relativ schnell klar geworden, dass die US-Unternehmen, die das versuchen, Milliardenfinanzierung haben, also Gigawatt an Rechenzeit zur Verfügung haben, in einer ganz anderen Liga spielen einfach. Es war nicht möglich, rein physisch quasi da mitzuspielen. Und auch das Personal, das Humankapital ist in der Zeit vor Trump viel in die USA gezogen. Das hat sicherlich gefehlt. Und also es sind immer mehrere Gründe, es gibt nicht einen Schuldigen, aber wahrscheinlich wird es auch schon ein bisschen Management-Sales-Kapazitäten gewesen sein, mangelnde Erfahrung vielleicht und aber auch einfach nicht die Bereitschaft der deutschen Industrie, sozusagen die Dienstleistung abzunehmen. Gleichzeitig was hätte man gebraucht? Die großen Unternehmensberatung, die Implementierungspartner sind, die zu dem Zeitpunkt aber schon längst von den US-Konzernen eigentlich vereinnahmt wurden, im Sinne von, die haben den hohen Vertriebsprämien quasi dafür gegeben, dass sie OpenAI vertreiben, dass sie Anthropic vertreiben. Und das alles zusammenkommt, hat die Grundlage, glaube ich, relativ herausfordernd gemacht. So würde ich das heute im Nachhinein beschreiben. Und Jonas Androulis hat ja jetzt in Münster auf der Data Unplugged sein nächstes Unternehmen schon angekündigt. Das wird er mit Roland Berger zusammen machen, wenn ich es richtig verstanden habe. Da ist sozusagen die Vertriebspower, der Zugang zu Unternehmen schon mit drin. Und da möchte er wieder eine KI für B2B für Unternehmen bauen und vielleicht gelingt es ihm sozusagen in der Kombination mit einer großen Beratung dann schon besser.
Das siehst du dann auch schon positiver von der Wahrscheinlichkeit her, dass es funktioniert?
Ich würde die Erfolgswahrscheinlichkeit dafür erstmal für als Größe einordnen, ja.
Genau. Okay, verstanden. Gut, jetzt abstrahieren wir ein bisschen. Jetzt schauen wir mal allgemein auf KI. Ich fange bei dir an. Die Frage ist aber für euch beide, was hat euch in den letzten 12 Monaten eigentlich komplett überrascht, was das Thema KI anbelangt? Wirklich allgemein gefragt.
Ja, also wir kommen natürlich auch sehr stark aus dem ganzen Bereich visuelle Darstellung. Ihr könnt euch das dann im Nachgang draußen anschauen, 3D-Inhalte etc. Und was die KI innerhalb der letzten 3 bis 6 Monate im Bereich der Vektordigitalisierung, also wirklich 3D, ich muss aufpassen, dass es nicht zu technisch wird, Polygone, so einen Raum in 3D darstellen zu können. Das ist für einen Designer, der sowas macht, heute immer noch eine technische Herausforderung. Und die KI hat in einer Art und Weise dazugelernt. Und die LLMs, die da immer noch dafür benutzt werden, muss ich überlegen, die sind ja auch immer noch sprachbasiert und mit Sprache so einen Raum zu beschreiben, das ist unglaublich schwierig. Und heute kann ich von jedem Schuh, von so einem Sneaker hier 2, 3 Bilder machen. Ich habe innerhalb von Sekunden ein 3D-Modell. Und das hätte ich in der Geschwindigkeit, muss ich sagen, in den letzten, also hätte ich vor 6 Monaten nicht gesagt, dass wir heute dastehen, wo wir stehen. Das ist schon absolut faszinierend. Und die Geschwindigkeit nimmt auch in einigen anderen Bereichen der Reinsprachverarbeitung, der agentischen. Also wenn man so einen typischen Agenten sich heute aufbaut, dann kann man dem ja so ein paar Facetten mitgeben. Du bist der Analytiker, du bist der Skeptiker und du bist der Projektleiter und jetzt challenget euch mal richtig durch und gebt mir am Ende eine Handlungsanweisung. Und das ist auf einer Art und auf einem Level. Also wir haben bei uns in der Firma viel, viel mehr Agenten mittlerweile laufen, die halt wiederum Subagenten haben als Mitarbeiter. Hm. Und das ist, was du vorhin gesagt hast, mit Großkonzernen, da sind wir auch ab und zu. Und das Erste, was ich halt da Frage, Bau, arbeitet ihr mit KI, wenn ihr unser Partner werden wollt? Ja? Und wenn die halt mit KI nicht arbeiten, ich weiß überhaupt nicht, wie die mit unseren Teams zusammenarbeiten. Es ist halt so, wie wenn du mit einem, also sorry, wenn man das halt so klar sagt, wenn eine Rakete, die mit höchster Geschwindigkeit durch den Weltraum fliegt, mit einem Fahrrad spricht. Also das kannst du halt einfach nicht mehr machen. Mhm. Das sind zwei Welten. Ja.
Guter Punkt. Pip, bei dir.
Ja, also mich beeindruckt am meisten auch die Dynamik, also die Geschwindigkeit. Wenn man schaut, wie Anthropic, aber auch OpenAI quasi fast täglich, also ich habe mir das mal in den Kalender so von KI, habe ich mir in den Kalender für einen Vortrag alle Tage markieren lassen, wo es ein größeres Produktrelease gab von einer der beiden Firmen. Der Kalender ist einfach voll. Also es gibt keine Woche, in der nichts mehr passiert. Es kommen mehrere neue Modelle jede Woche raus. Zuletzt das, was mir am meisten beeindruckt hat, die Durchbrüche bei Bildgenerierung, bildgebenden Programmen. Da gibt es jetzt das Images 2 Modell, was man bei ChatGPT zumindest in der Plus-Variante schon inklusive hat jetzt. Das ist einfach wirklich nochmal ein Riesensprung. Also diese Artefakte, dass Schriftarten nicht richtig dargestellt werden oder irgendwelche Währungen im Hintergrund nicht stimmen oder so, das ist einfach alles weg. Weil das Modell kann jetzt denken und Bilder generieren gleichzeitig. Das heißt, ich kann sagen, mach mir mal eine typische Heidelberger Speisekarte und da kommt was mit den lokalen Gerichten, mit der richtigen Währung ungefähr raus. Ich kann sagen, mach mir eine touristische Karte der Region und die wird ungefähr stimmen. Also auf jeden Fall deutlich besser. So Instagram-Kacheln kann man automatisch bauen lassen. Und mit einer Zeile kann man wirklich komplexe Bilder, ganze Comics zusammenstellen lassen, in ungeahnter Qualität. Das hat mich überrascht, einfach weil es ein Riesensprung ist. Wirklich.
Wen siehst du vorne? Anthropic, also Claude, Anthropic oder OpenAI?
Von den Fähigkeiten der Modelle sind die sich sehr nah. Immer noch Nase an Nase zusammen mit Google auch. Meta beginnt so ein bisschen abgeschlagen zu sein, obwohl sie nochmal ein neues Modell gemacht haben. Aber das ist nicht mehr Champions League, wenn man ehrlich ist. Bei Grok XAI wartet man gerade noch auf das nächste. Das könnte wieder in die Liga kommen. Im Moment ist auch Grok ein bisschen abgeschlagen. Das heißt, von den Fähigkeiten sind die erstmal gleich gut. Von der Kundengewinnung, dann sieht man eben, dass das unter Strategie ist, glaube ich, Anthropic viel besser aufgestellt. Anthropic hat sich auf den Softwaremarkt und den B2B-Markt fokussiert, also auf Unternehmen. ChatGPT hat es geschafft, dass ihr alle wisst oder KI mit ChatGPT verbindet. Das ist ein großer Erfolg. Die sind das Google der KI, wenn man so möchte. Aber mehr Umsatz machen lässt sich mit Unternehmen. Unternehmen sind loyaler, die skalieren ihre Umsätze automatisch. Also wenn du beginnst, KI zu benutzen und als Unternehmen zahlst du eigentlich pro Token, also konsumabhängig, dann gibst du Anfang des Jahres vielleicht 10 Millionen aus und fast automatisch wanderst du gegen Ende des Jahres Richtung 30 Millionen oder so, wenn du nicht kündigst, weil wenn du einmal beginnst, die Technologie zu nutzen, dann konsumierst du immer mehr dieser Tokens und dadurch baut sich dieser Umsatz bei Unternehmen viel stärker auf. Und der andere Vorteil, der technologisch ist, wenn ich KI damit beginne, KI zu bauen, die Software schreibt, dann baue ich auch KI, die KI besser macht. Das heißt, ich habe so einen selbstbeschleunigenden Effekt und das sieht man, das ist, glaube ich, auch einer der Gründe für diese Entwicklungsgeschwindigkeit, die man sieht, dass inzwischen Anthropic hauptsächlich mit KI neue KI baut. Und deswegen war es wahrscheinlich schlau, sich nicht auf alle Märkte zu fokussieren, wie oder zu defokussieren, wenn man es genau nimmt, wie OpenAI, sondern da reinzugehen. Und deswegen wird am Sekundärmarkt Anthropic gerade mit 1 Billion gehandelt.
Wow, also mehr als OpenAI.
Genau, OpenAI ist in der gleichen Liga immerhin, aber sagen
wir, ich dachte, hat eingeholt. Du bist bei beiden noch investiert.
Ja, ich will jetzt nicht sagen,
also wie bist du da dran gekommen?
Genau, also es ist sagen, mittelbar über so Secondary Vehicle, also das sind ehemalige Entwickler oder VCs, die quasi schon Liquidität suchen und ein bisschen was ins Trockene bringen wollen, die machen dann so Sekundärrunden.
Bist gut connected anscheinend.
Wo man, ja, ist ganz so. Ja, genau. Aber okay. Ich bin in allen so ein bisschen drin mit, aber jetzt kein Riesentickets. Also, ja.
Okay, zu den Geschäftsmodellen von den KI-Anbietern komme ich nochmal gleich. Aber du, Albrecht, gehst einen ganz anderen Weg mit Ameria. Du vertraust nicht auf KI aus der Cloud von Anthropic und OpenAI, sondern du hast eine lokale KI bei dir auf dem System drauf. Und by the way, der eine stand da draußen, was Albrecht schon gesagt hat, gerne daran vorbeigehen. Ich war sehr überrascht, wie gut das Ganze funktioniert, ohne Brille einen 3D-Effekt zu haben. Also kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, gerne in der nächsten Pause da vorbeigehen. Aber wieso setzt du mehr auf lokale KI auf Geräten drauf, wie zum Beispiel, jetzt die allermeisten sagen, okay, ich hole es mir aus der Cloud, ich bestelle die Tokens und so weiter, darüber sprechen wir auch gleich, hole mir die Tokens bei den Anbietern.
Also erstmal muss man sagen, dass wir zurzeit auch noch in Teilen auf die ganz normalen KI-Modelle setzen, die am Markt sind. Wir sind kein Hersteller von einem KI-Modell. Da gibt es einen in Europa, das ist Mistral und die machen einen fantastischen Job, aber auch da müssen Milliarden organisiert werden, um am Ende gute LLMs rauszubekommen. Was wir machen, wir nehmen kleinere LLMs, die verfügbar sind am Markt, die Open Source sind und lassen die lokal laufen. So. Und das können natürlich erstmal viele machen und das ist jetzt auch erstmal auch nichts Besonderes. Der Gag ist, dass wir das vor 2-3 Jahren vorhergesehen haben, dass das so kommt und dass unser Mentor Windsurf, der Miterfinder des Internets, uns darauf auch getrimmt hat, das zu machen. Und wenn man das konsequent durchdenkt, dann kommt man zu neuen Arten von Nutzerinterfacen. Und das ist auch, glaube ich, das, wofür Ameria steht. Wir denken die komplette Mensch-Maschine-Interaktion neu. Und da ist das entscheidende Wort Multimodalität. Multimodalität heißt, ich kann auf die Art und Weise mit dem Gerät interagieren, wie es für mich am leichtesten ist. Ich passe mich nicht auf bestehende Oberflächen und Schnittstellen an, die mir jemand zur Verfügung stellt, sondern ich mache das, was ich normalerweise mache. Und was machen Menschen? Ich zeige gerne auf was, zum Beispiel sage ich da diese Säule und beschreibe diese Säule. Wenn ich jetzt einfach nur anfange, hier diese Säule zu sagen, suchen sie alle im Raum rum und ich muss diese Säule erstmal beschreiben. Ja, also das heißt, offensichtlicherweise ist dieses Zeigen und Sprechen schon mal ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Gleichzeitig schaue ich hier im Raum rum. Das heißt Eye-Tracking, ich kann meinen Blick verfolgen und all diese Punkte zusammen, die werden von KI in einer unglaublichen Art und Weise unterstützt und vor allen Dingen, wenn sie lokal und schnell ablaufen. So, und das ist erstmal die Grundlage von allem und da haben wir seit vielen Jahren drauf hingearbeitet. Es gibt am Markt draußen 1300, stand gestern 1300 vernünftige Open-Source-Modelle von LLMs unterschiedlicher Entwicklungsstufen. Manche sind kleiner, manche sind größer. Die kann ich auf einem Mac Mini abspielen, die kann ich auf einer guten GPU schon abspielen. Und die testen wir durch und überlegen, was ist da von uns das beste LLM. Im zweiten Schritt haben wir eben dann mit Maverick, und das ist die eigentliche wesentliche Entwicklung von der Firma, den Laptop dann auf dieser Basis komplett neu gedacht. Warum? Die ganzen Software-Systeme, die wir heute sehen, diese Bestandssysteme, diese Enterprise-Systeme, mögen sie SAP, Salesforce, das Patientenmanagement-System der Universitätsklinik Heidelberg, ja, und andere Tools aus den 90er Jahren. Die werden nicht alle verschwinden. Das war das Patientenmanagement-System, was runtergefallen ist. Ne? Diese ganzen Systeme, die werden nicht weggehen. Die werden da bleiben, wo sie sind. Warum? Das sind eingespielte Systeme. Da wird keiner auf die Idee kommen, die morgen auf eine KI oder irgendwas anderes zu portieren. Ja, das sind Regularien, da sind Gesetze mit im Spiel. Und deshalb ist dieser Abgesang auf die Software-as-a-Service-Provider auch viel zu früh. Ja, und es wird eine weitere Sache nicht passieren. Wir werden in Jahren noch von jetzt ab gesehen genau vor den gleichen Laptop sitzen, wenn wir nichts dagegen tun, die genauso aussehen und genauso langweilig sind und genau die gleiche blöde Tastatur haben, ja, und ein Zweitbildschirm, auf dem ich meine repetitiven Tätigkeiten wieder und wieder und wieder mache. Warum? Weil eben erstens die großen Konzerne aufgrund von Gesetzen, Regularien und Mindset nicht in der Lage sind und sein werden, das auf KI einfach umzustellen. Und das Zweite, weil diese ganzen Software-as-a-Service-Angebote, die Betriebssysteme etc., die kriege ich ja nicht weg. Da müsste ich ja riesige Systemumstellungen machen. Und fragen Sie mal einen CTO oder CIO von so einer großen Company, ob er das mitmachen würde. Ja, die werden alle Nein sagen, ja, aus den logischen Gründen. Wir wissen ja nicht, ob dann morgen das Unternehmen noch funktioniert. So. Und deshalb ist unser Angebot ein anderes. Wir sagen, wir haben einen lokalen KI-Laptop mit einem lokalen LLM und das guckt sich an, was ich den lieben langen Tag mache. Und dadurch, dass dieses LLM lokal ist und meine Tätigkeiten auch lokal speichert, kann ich dann dem Programm einfach durch Zeigen und Sprechen beibringen, wie mit neuen Mitarbeiter. Ich mache immer das, ich lege erstmal den neuen Kunden an, dann gehe ich hier ins SAP und mache das Angebot, dann gehe ich hier in die PowerPoint und da tausche ich das Kundenlogo aus, ja, und dann gebe ich da noch den Rabatt ein und so weiter und so fort und dann gucke ich mir die E-Mail an, so, und jetzt mach du das. Und das funktioniert, das können Sie sich da draußen anschauen. Und das ist der Unterschied. Das heißt, wir legen eigentlich technisch gesagt eine Shell über das bestehende Betriebssystem, was in unserem Fall Microsoft Windows ist, und arbeiten nicht von oben mit den ganzen Tausenden von Systemen, die es da gibt und die eine Firma wie Schwarz und wie sie alle heißen im Einsatz haben, sondern wir kommen von unten, vom Nutzer und gucken uns an, was der Nutzer macht. So. Und ich glaube, diese Idee ist so grundlegend gut, dass sie auch den Big Techs letzten zwei Wochen in den USA sehr gut gefallen hat. Aber nicht nur gefallen hat, weil die wollen ja Cloud-Services verkaufen. Und da kommen wir und sagen, das geht jetzt plötzlich auch anders. Und ich glaube, das ist die Revolution. Wir haben eine einmalige Chance in Europa gerade, mit KI unsere Souveränität auf diese Art und Weise zurückzuholen. Und wenn ich das Ganze jetzt weiterdenke, und dann sind wir jetzt hier im Bereich, das ist das, was wir gerade machen. Und der nächste Schritt ist das, was jetzt unser R&D-Department gerade macht, über die Vernetzung dieser ganzen Rechner nachzudenken, weil Cloud braucht wahnsinnig viel Energie für das Training hauptsächlich der Daten, aber auch für den Betrieb. Heute sind ungefähr 80-90% der Cloud-Server-Kosten, diese Hunderten von Milliarden, die da in den USA investiert werden, die gehen in das Training. Zunehmend aber auch in den Betrieb dieser ganzen Services. Schätzungen gehen dahin, dass in 2-3 Jahren bereits 30-40% dieser Billionen Investitionen, CapEx, neue große Cloud-Farms, dass dort diese Sachen auch alle betrieben werden. Und das können wir aber auch lokal dann machen. So, das heißt, wir sparen Energie, wir haben den Betrieb dieser Themen lokal. Und dadurch, dass ich das Beste, das Wichtigste, was ich brauche für die Weiterentwicklung der KI, nämlich neuen Input, neue Daten, nehmen wir unsere Nutzer. Aber mit dem Versprechen, dass das bei dir lokal bleibt und mit Post-Quantum-Verschlüsselung können wir diese Rechner sicher miteinander verbinden, sodass die sich dann untereinander austauschen können, auf eine sichere Art und Weise zu sehr geringen Energiekosten. Und da gibt es interessanterweise einige hochinteressante Startups hier im Süden von Deutschland, die das bereits sehr sicher auf Glasfaser machen. Und mit denen arbeiten wir jetzt zusammen, um eben zu schauen, ob wir dann selbst das Training eines weiteren LLMs auf Basis der Nutzerdaten in bestimmten Berufsgruppen, Anwälte, Ärzte etc. mit kleinen LLMs so verfeinern können, dass wir das Training in der Cloud nicht mehr brauchen. Das ist unser Gesamtansatz. Nochmal zusammengefasst, das ist ganz wichtig. Wir setzen erstmal auf User Experience. Steve Jobs hat gesagt, first the user experience matters and you develop the technology backwards. Da draußen ist können Sie sich alle anschauen. Ja, diese User Experience ist phänomenal. Einfach drauf zeigen, sprechen, was machen. Dann zurück überlegen, was kann ich machen, weil ich verkaufe kein lokales Cloud-System. Das werden wir nie schaffen. Werden wir nie sein. Keiner von Ihnen wird sagen, juhu, jetzt habe ich mein Ding da selber bei mir, Datenschutz und sowas. Das ist alles schön auf solchen Podiumsdiskussionen, aber es entscheidet am Ende nicht, ob über einen Kauf oder nicht. Und deshalb zusammengefasst, wir wollen was Geileres entwickeln als alle anderen und das so lange wie möglich auch aus Deutschland heraus machen.
Du hast was sehr Interessantes gesagt zu Softwareanbietern und wir haben natürlich einen ganz, ganz großen hier in der Gegend, die SAP aus Waldorf, die ja Aktien kursmäßig leicht abgesackt ist in den letzten Monaten, um genau darauf anzuspielen. Pip, ein Unternehmen wie die SAP und später haben wir den Thomas Sauer Essig hier, das werde ich ihn auch fragen. Ein Unternehmen wie die SAP, hat die tatsächlich so große Probleme, dass der Aktienkurs berechtigterweise so stark abgefallen ist?
Ja, das letzte Quartal war jetzt schon wieder deutlich besser. Cloud-Umsatz 27% gestiegen, das ist, glaube ich, so 5-6% hoch, also hat sich leicht verbessert. Ich bin sehr bei Albrecht, dass wir unterschätzen immer die Beharrungskräfte der Organisation. Also die Technologie-KI, die wird das alles in 1-2 Jahren können. Also große Arten von Software-Kategorien ersetzen, wird die können.
In 1-2 Jahren?
Genau.
Aber Module von der SAP beispielsweise.
Genau, aber eine SAP-Migration ist ein 3-5-Jahres-Projekt in einem DAX-Unternehmen. Da wechseln CTOs in der Zwischenzeit oder verlieren den Job, wenn es nicht läuft. Das heißt, A, möchte das niemand anfassen aus Angst um seinen eigenen Job und B, ist es ein Riesenprojekt. Das heißt, ich glaube, diese sogenannten Systems of Record, also das, wo die Daten der Unternehmung gespeichert sind, das ist ein SAP, ein Salesforce, ein Oracle typischerweise, vielleicht IBM, bei kleinen Unternehmen Google oder Microsoft, die haben, glaube ich, eine sehr gute Basis, weil KI mehr auf denen arbeiten wird oder diese Unternehmen selber KI-Agenten quasi in ihre Produkte integrieren werden, was die Erwartung des Marktes ist. Weil die meisten Leute sagen, sie möchten KI nicht von neuen Startups kaufen, sondern von ihren Vendoren, mit denen sie schon zusammenarbeiten. Also sie möchten, dass Microsoft ihnen den Copilot gibt oder Salesforce ihre Agenten gibt und so weiter. Und deswegen bin ich vollkommen bei Albrecht, dass diese SaaS-Okalypse und wie das genannt wird, also das Sterben der Softwarebranche.
Cooles Wort, SaaS-Okalypse.
Ja, genau. Das Sterben der Softwarebranche quasi zu früh ausgerufen wird. Was trotzdem stimmt, ist, dass wir, glaube ich, so eine Art Parallelökonomie haben werden. Also während mittelgroße, ältere Unternehmen, öffentliche Träger werden sich so entwickeln, wie Albrecht das richtig beschrieben hat oder meiner Meinung nach richtig beschrieben hat. Und trotzdem wird es Unternehmen, die in den letzten 2 Jahren gegründet werden, die werden niemals mehr beginnen, ein SAP zu nutzen. Hm. Das ist das Problem. Also selbst wenn die in die Größe reinwachsen, werden die selbst zumindest bis zum Börsengang und SAP nicht anfassen, würde ich sagen. Die werden, das sieht man jetzt schon, dass Unternehmen, die 1 Milliarde wert werden, brauchen viel weniger Mitarbeiter dafür. Die schaffen viele Stellen gar nicht mehr. Man braucht viel weniger Querschnittfunktionen. HR, wenn ich weniger Leute habe, brauche ich auch weniger HR. Ich brauche weniger Manager. Ich habe mehr Contributor, die wirklich arbeiten und Output bringen. Das heißt, die nächste Generation, das war bei der Digitalisierung genauso. Ne? Also es hat die großen Unternehmen 20 Jahre, die sind bis heute damit beschäftigt, ihre Datenstruktur. Das ist zum Beispiel auch spannend. Ja. Also wer jetzt KI implementiert, der muss erstmal seine Datenstruktur gerade bekommen. Das wird für Snowflake, für Databricks großartiges Geschäft noch weiter sein. Und die wurden mit abgestraft. Vollkommen widersinnig eigentlich. Ne? Obwohl die eine Auftragsflut erleben werden. Glaube ich, also was ich sagen wollte, ist, bei Digitalisierung haben wir es schon mal gesehen. Große Unternehmen 20, 30 Jahre, bis sie durchdigitalisiert sind, wenn es sowas gäbe. Und gleichzeitig sind Startups, die 2005, 2010 entstanden sind, haben natürlich von Anfang an Digital First gedacht und Papier nur da eingesetzt, wo es gar nicht mehr zu umgehen war. Und ich würde sagen, diese Analogie wird auch für KI wieder sehr stark zutreffend sein.
Zu den Geschäftsmodellen von den KI-Anbietern, also OpenAI und Anthropic ist an allererster Stelle. Du hast mal in einem Podcast beschrieben, wie du dir deine KI-Matrix vorstellst. Es gibt die B2B-Bereich, B2B-Anwender, Professionals und die
Consumer,
Free for All.
Endverbraucher.
Genau, so was im Privaten vielleicht nutzen, um irgendwelche Mails zu schreiben und so weiter, vielleicht ab und zu. Wo wird da eigentlich momentan Geld verdient?
Es wird hauptsächlich im B2B-Segment, da wo man pro Token oder pro Leistung abrechnet.
Kannst du kurz beschreiben, was ein Token ist?
Also diese KI-Modelle funktionieren so, dass man was reinschreibt, Worte, die werden in Tokens umgewandelt. Tokens sind Zeichenketten von 4-5 Zeichen. Das heißt, die Worte zerklüftet man so in diese Tokenketten, schickt das in das Modell und dann kommt eben mit einer gewissen statistischen Wahrscheinlichkeit wieder eine Tokenkette raus, die dann bestenfalls Sinn ergibt und einen Satz, der inzwischen relativ logisch klingt, oft ergibt. Und man rechnet dann quasi pro generierten Token ganz oft ab. Würde ich das so unterschreiben? Ja, also, ich weiß nicht, ob es verständlich ist, aber so besser kann ich es jetzt gerade nicht erklären. Das heißt, man kann aber sehr gut pro Output, pro Leistung am Ende abrechnen. Da gibt es inzwischen Rohmargen, Bruttoerträge so von 50% bis zu 50%, würde ich schätzen. Das Problem ist, um in dieses profitable Geschäftsmodell zu kommen, muss man das führende Modell entwickeln. Das kostet Milliarden und deswegen sind die Firmen insgesamt stark negativ. Aber das Verkaufen der Tokens selber ist profitabel, wenn man so möchte. Würden die heute alle aufhören zu forschen, würden sie alle Geld drucken. Und dann gibt es noch das Consumer-Geschäft.
Okay,
und das
darf ich ganz kurz anhalten? Das heißt, die Forschung ist das Teure dran, nicht die Bereitstellung ihrer Services gerade.
Also das ist ein Narrativ, dass die auf jeden Nutzer noch draufzahlen, so wie das in anderen Industrien, wo es um Größe geht, manchmal war, das würde ich nicht unterschreiben, das sehe ich auch nicht, ehrlich gesagt. Was es gibt, ist im Professional-Segment, also wir haben einen Markt, Konsumenten, der kleine Bürger, wenn man so möchte, dann Leute, die professionell damit arbeiten und Firmen. Professionelle, sagen wir Webdesigner, SEO-Leute, du, wenn du da dein Tool baust, da gibt's, das ist eine Mischkalkulation. Da gibt es welche, die zahlen $20 im Monat, nutzen es aber nur einmal und verbrauchen ihre Tokens nicht, wenn man so möchte. Und dann gibt es Leute, die es überstrapazieren. die werden inzwischen hochverkauft in die teureren Tiers. Also die müssen dann irgendwann doch pro Token bezahlen, weil sie defizitär werden als einzelne Nutzer. Aber im Moment ist es noch eine Mischkalkulation. Aber im Schnitt würde ich sagen, macht dieses Segment auch Geld. Und bei den Consumern, das ist ein Subventionsgeschäft. Und deswegen bin ich mir sehr sicher, dass Google das gewinnen wird, weil Google die einzigen sind, die das so günstig bedienen können, weil sie eigene Chips haben. Google hat vor 12 Jahren begonnen, eigene KI-Chips zu bauen. Vor 12 Jahren, als wir ChatGPT noch nie gehört haben, wusste Google, dass im KI-Rennen es wichtig, also die wussten schon, dass sie Natural Language Processing, also das Spracherkennung, sehr gut kennen würden, dass Google eine Antwortmaschine werden könnte, aber es war durch KI so teuer, dass sie es niemandem anbieten hätten können im Werbemodell. Deswegen haben sie Chips entwickelt, sogenannte TPUs, die auf KI optimiert sind, und das aber 10, 20 Mal günstiger können, weil sie nur diesen einen Use Case wirklich gut machen oder hauptsächlich diesen Use Case gut machen. Und deswegen wird Google das am günstigsten anbieten können. Und gleichzeitig haben sie dieses Werbemodell mit Werbung, das ausreicht, um das kostendeckend anzubieten. Da wird ein OpenAI mit einem relativ schlechten Werbemarkt noch nicht hinkommen und auch nicht, wenn sie so ein fremder Nvidia-Chips nutzen. Das heißt, Consumer-Markt bin ich mir sehr, oder dieser freie, kostenlose Consumer-Markt wird höchstwahrscheinlich an Google, vielleicht Meta gehen, die ähnliche Vorteile haben, auch eigene Chips inzwischen bauen, auch ein gutes Werbemodell dahinter haben. Professional-Markt werden sich, das ist so ein bisschen Geschmackssache, glaube ich. Da wird es Leute geben, die sagen, Claude ist für mich das Beste. Es gibt Leute, die mögen Grok gerne. Es gibt Leute, die finden ChatGPT super. Und der Enterprise-Markt sieht bisher so aus, als würde er schon fast dominiert werden von Anthropic. Zumindest sozusagen hinzugewonnene Marktanteile landen zu 3/4 bei Anthropic gerade.
Was ich interessant finde, bei der KI-Nutzung fühle ich mich fast schon wie ein Söldner. Also ich kann von heute auf morgen woanders hingehen und das so nutzen, wie es mir passt. Ich habe ChatGPT, Claude, auch mal Manus von Meta benutzt. Also ich fühle mich da gar nicht verbunden, da dieses Tool auch intensiv zu nutzen. Aber was ich eigentlich fragen wollte, du hast gerade gesagt, R&D-Investment ist quasi der größte Bereich. Ich dachte bis jetzt immer, die Stromversorgung, also Energieversorgung ist eigentlich das Hauptthema. Kannst du ganz kurz auf die Zahlen eingehen? Wie viel davon bei den Kosten ist Energie? Wie viel davon ist R&D? Was wird da überhaupt investiert? Und vielleicht eine Frage, habe ich es richtig verstanden, dass wenn ein neues LLM gebaut wird, dass das alte quasi von heute auf morgen wertlos ist?
Ja, man sagt, es ist das fastest depreciating asset. Also es kannst du innerhalb von Monaten abschreiben.
Wenn ChatGPT von 5.0 auf 5.1 geht, ist 5.0 nichts mehr wert.
Also es wird teilweise noch genutzt, manchmal weil es günstiger ist oder so, aber eher selten. Wobei, wenn man das günstigste will, dann würde man ein Open Source Model nehmen, wie Ameria das unter anderem macht. Aber man kann sagen, dem Steuerberater könntest du erklären, es gibt gute Gründe, das innerhalb von einem Jahr abzuschreiben. Du hast aber Milliarden investiert. Um auf die Forschungsausgaben zurückzukommen, die setzen sich zusammen im weitesten Sinne aus dem Erstellen von Rechenzeit. Dafür brauche ich Datacenter, die werden mit Energie und Wasser betrieben hauptsächlich. Hinter Datacentern steht eine ganze Supply Chain. Da geht es dann eben auch um Switches, um Leitungen, um Leute, die das bauen können, um Baugenehmigungen und um Energie. Und die Energie ist in allen Ländern außerhalb von China gerade extrem knapp. Wir haben vorhin gehört, China baut so viel Erneuerbare aus, dass sie und das Netz redundant aus. Das heißt, sie haben Überschuss an der Energie und das Netz kann mehr tragen, als es heute muss. In den USA gibt es, glaube ich, 5 Teilnetze oder so, wenn ich mich richtig erinnere. Sie haben kein ein Stromnetz und es ist, sagen, brüchig oder desolat. Gleiches gilt für Deutschland. So, wir haben alle Verbraucher im Süden und Westen. Der Strom ist aber umsonst oben in meiner Heimat in Mecklenburg-Vorpommern, wo ständig Sonne scheint und die Windräder drehen. Unser Netz ist auch überlastet. In Frankfurt kann man gerade keine Datacenter mehr bauen, weil da ist der große Internetknoten. Da möchte jeder ein Datacenter haben, aber es gibt nicht mehr Energie. Man kriegt keinen Netzanschluss. Man kann ein Datacenter, was irgendwie 200 Megawatt verbraucht, nicht einfach so eine Steckdose anschließen, sondern man braucht einen Zugang zum Netz und eine Zusage für die Energie. Und das funktioniert nicht. Und was die USA deswegen jetzt machen, ist, dass sie sogenannte Off-the-Grid-Insellösung bauen. Das klingt schön, aber es heißt eigentlich nur, dass ich 30 Gasturbinen dahin stecke, die Erdgas verbrennen. Das sind, was früher auf Baustellen oder in Krankenhäusern im Keller stand, Notstromaggregate, die baut. Das ist gut für Siemens Energy, die bauen die, oder für GE Vernova. Die sind bis 2030 ausgebucht, wer Gasturbinen baut. Aber die KI wird im Moment mit Erdgas befeuert, kann man sagen. Und ich habe mal einmal ausgerechnet, also um die Dimension mal klar zu machen. Wenn die Produktion von Nvidia, von dem Hersteller dieser Chips, dieses Jahr, und die machen nur die Hälfte der Chips inzwischen, den Rest macht Google, AMD, Amazon und so. Wenn nur um die Produktion von Nvidia zu verkaufen, müsste man 5 bis 7 neue Atomkraftwerke deutscher Bauweise sozusagen. Hier Emsland oder Neckar-Westheim oder was es hier in der Nähe gab, hat so 1,4 Gigawatt. Man bräuchte 10 Gigawatt, um alle Chips, die in diesem Jahr nur gebaut werden, von Nvidia zu betreiben. Nächstes Jahr will Nvidia bestimmt wieder 40% wachsen, bräuchte man 10 Kernkraftwerke. Das ist sozusagen der Bedarf. Man geht davon aus, dass bis 2034 KI mehr Strom verbrauchen wird als Indien. Indien hat ein Fünftel der Weltbevölkerung 2034. KI wird so viel wie ein Fünftel der Weltbevölkerung verbrauchen, das heißt, an Energie.
Kapital ist nicht das Problem, sondern Energie ist das Problem.
Also im Moment knackt es überall. Kapital, die letzte Finanzierungsrunde war, da sind auch wieder so Tricks und Kniffe dabei, aber nominal waren es 122 Milliarden Dollar. Jetzt muss man verstehen, wie viel Wagniskapital es überhaupt nur gibt auf der Welt. Also in den USA gibt es 200 Milliarden Wagniskapital im Jahr ungefähr. Wenn man jetzt nur was Anthropic und OpenAI aufgenommen hat, wegrechnet, dann darf kein anderes Startup mehr finanziert werden in den USA. Also das Geld ist jetzt schon alle. Deswegen nehmen an diesen Finanzierungsrunden eigentlich nur noch Amazon teil, die ihre AWS, sagen Server verkaufen wollen, oder Microsoft. Nvidia kann blind immer investieren, weil am Ende das Geld eh wieder zurückfließt in ihre Chips als Umsatz. Der Umsatz wird 30 Mal bewertet an der Börse. Ist No-Brainer quasi, einem Startup Geld zu geben, damit es Nvidia-Chips kauft, ist also Geld drucken eigentlich. Ist ein Money-Glitch, würde man es nennen. Die Golfstaaten waren immer so Lenders oder Investoren auf Last Resort. Die sind aber inzwischen auch raus. Wird gerade zunehmend schwerer, Öl zu verkaufen, habe ich gehört. Sie haben andere Großprojekte, die sie machen wollen. Und deswegen gehen, das ist einer der Gründe, warum diese Unternehmen jetzt an die Börse gehen, damit sie euer ETF-Geld bekommen. Wenn ihr irgendwie ein MSCI World habt oder Nasdaq ETF, dann bekommt ihr mit dem Börsengang 2-3% auch SpaceX da rein und XAI und später OpenAI und Anthropic eventuell, weil das Geld einfach alle ist. Aber außerdem gibt es den Bottleneck Energie. Es gibt Baugenehmigungen von diesen geplanten Datacentern, die wir immer hören, werden 40% gerade mindestens verschoben, wenn nicht gecancelt. Es gibt Bundesstaaten, die versuchen, sie komplett zu verbieten in den USA. Und vor dem Hintergrund erscheint dann irgendwann, vielleicht in 10 Jahren, auch mal die Vision, dann doch Datacenter im All zu bauen. Das ist aus heutiger Sicht vollkommener Unfug, wirtschaftlich gesehen und technisch herausfordernd. Aber wenn man davon ausgeht, dass auf der Erde quasi keine Energie mehr zur Verfügung steht und niemand mehr Datacenter vor seiner Haustür haben will, dann könnte es irgendwann mal opportuner wirken, die tatsächlich im All zu bauen. Das hat aber ganz andere neue Herausforderungen. Ich will nicht verrückt. Den Eindruck erwecken, dass das möglich wäre.
Das ist verrückt. Aber Albrecht, dann ist doch lokale KI, so wie ihr es macht, vielleicht eine Antwort auf das Energieproblem, oder?
Absolut. Ich glaube, aus unserer Sicht der Dinge die einzige vernünftige Antwort. Und wie gesagt, es gibt, glaube ich, immer so ein paar Triebfeder. Die Beharrungsvermögen bei den Big Techs sind ja auch sehr groß. Also ich vielleicht mal so ein bisschen, ich denke immer, wenn man da bei Google ist und dann was vorstellt, und wir haben das jetzt gerade vor 2 Wochen dort gezeigt, und ich habe jetzt kein NDA, ich kann offen darüber sprechen. Und das war bei der Hardware-Abteilung, und dann haben wir das gezeigt, was wir da so machen. Und dann haben die Manager, die dort standen, gesagt, jetzt verstehen wir, warum unser Management uns die ganze Zeit erzählt, das wird mal Jobs einsparen, weil es ja so viel einfacher ist. Ja? Also das heißt, auch bei Google ist halt noch nicht das, was die in einer Abteilung machen und mit ihren Entwicklungsressourcen da aufwenden, ist jetzt noch nicht mal bei Google bei allen Mitarbeitern angekommen. Und ich glaube, man muss sich das einfach klar machen. Wir sind hier gerade am Beginn einer unfassbaren Revolution, also wahrscheinlich einer der größten Revolutionen in der Menschheitsgeschichte. Und auch wenn man jetzt sagen will, natürlich der Buchdruck und wie dann innerhalb von Jahrzehnten überall plötzlich in Gutenberg, ja, meine letzte Firma war in der Gutenbergstraße, in Heidelberg-Neuenheim, ja. Für mich Gutenberg immer ein wahnsinnig gutes Beispiel, weil innerhalb von Jahrzehnten die komplette Kommunikationslandschaft in Europa und dann im Rest der Welt verändert. Aber das hat Jahrzehnte gebraucht. Das hat bis dann irgendwann mal eine Bücherei in London aufgebaut worden ist. Da war halt ein halbes Jahrhundert vergangen. Ja. Hier sehen wir das jetzt in Monaten. Ja. Und wir kommen da nicht mit. Die Technik kommt nicht mit, die Menschen kommen nicht mit, die Entscheidungsträger kommen nicht mit. Wir bauen Waffen mit KI. Ja. Eine ganz, ganz krasse Entwicklung, die da gerade passiert. OpenAI offensichtlicherweise eine der Exit-Strategien jetzt für OpenAI, nachdem die sich so weit aufgestellt haben, ist jetzt das ganze Thema der autonomen Waffenentwicklung bei OpenAI eine der. Also wir haben noch überhaupt keine Ahnung, wo das alles hinführen wird. Also ich wage keine Prognosen bisschen mehr, wenn ich ganz ehrlich bin. Ob jetzt unsere lokale KI die Antwort ist oder noch eine dritte oder eine vierte Thematik, bei der Geschwindigkeit, die wir gerade sehen, Jan LeCun entwickelt dieses Weltmodell in Paris. Ja, das sind die nächsten großen Dinge, die auf uns zukommen. Da sagen Experten jetzt, das kann 3-4 Jahre dauern. Was ist das, wenn da in einem Jahr ein Durchbruch ist und ich diesen Raum eben nicht mehr mit Text beschreibe, sondern den mit Gravitation, der Schwere dieses Steins und mit Sachen beschreibe, die wir Menschen gar nicht mehr selber denken können. Weil ich kann nicht in Gravitation denken. Ich kann das Wort Gravitation denken, aber ich kann nicht Anziehungskraft 9,8, was weiß ich, Kilogramm, und da hört es bei mir auf mit meinen Physikkenntnissen. Ja. Also das ist der nächste Schritt. Ja.
Also du hast auch gerade Waffen und KI angesprochen. Pip, ich hätte da eine Frage. Ich habe vor kurzem in den Nachrichten, glaube ich, oder in einem Podcast war das, gehört, die USA entwickeln ihre Waffen-KI-Kraft so schnell gerade voran, dass wahrscheinlich nie wieder eine Nation auch nur annähernd in die Nähe kommen wird von der von der Mächtigkeit, die das US-Militär sozusagen dann in dem Moment haben wird. Ich habe es ganz grob beschrieben, wir haben auch vorher nicht drüber gesprochen, aber mir ist es gerade gekommen. Wenn du das so hörst, dass KI auch zu Kriegszwecken beispielsweise eingesetzt wird. Siehst du da auch die Gefahr, dass zum Beispiel so ein Player wie USA völlig uneinholbar für den Globus wird sozusagen?
Ja, also ich bin jetzt nicht bekannt dafür, so von exponentiellen Kurven zu sprechen, und ich habe so diese 10x-DNA nicht, aber in dem Fall...
Du sprichst auf Frank Thelen an, vermute ich.
Das ist so der einzige Fall, wo man, glaube ich, was ich vorhin beschrieben habe, sozusagen, dass wenn man mit KI Software baut, dass irgendwann die KI noch bessere KI baut, dass es da wird es wahrscheinlich so einen Beschleunigungsmoment geben. Das heißt, dass man so einen Lift-Off-Moment hat, wo tatsächlich dann irgendwann die KI sich, will ich sagen, verselbstständigt uns umbringt. Da gibt es ganz andere Gefahren vorher zum Beispiel, was du ansprichst. Aber dann, wenn man diesen Punkt zuerst erreicht, dann könnte es sein, dass man alle anderen abhängt. Dass die USA das versucht, würde ich unterschreiben. Ich würde nicht sagen, dass es vollkommen klar ist, dass sie das gewinnen, weil China unheimlich nah dran ist, tatsächlich. Einfach, weil man diese Modelle, wovon Ameria profitiert, ist quasi, dass diese Open-Source-Modelle, diese kommerziellen Modelle sehr, sehr schnell distillieren können. Also man kann das Wissen extrahieren und
schnell kopieren.
Kommt damit bei wahrscheinlich weniger als 10% der Kosten auf 98% der Leistung, und Open-Source-Modelle kommen immer näher ran. Nachteil ist, 99% davon kommen aus China, also zumindest von den erfolgreichsten. Das heißt, wobei man es lokal installiert, ist es lokal. Das heißt, man muss bestenfalls noch verstehen, wie es trainiert wurde, und dann ist es sicher und vor allen Dingen günstig, das zu verwenden, und ist für uns in Deutschland sowieso unsere einzige Chance. Also wir müssen auf Open-Source setzen. Das ist so ein bisschen die Hoffnung auch, dass es wie ganz viele Softwareprodukte, Datenbanken, Server-Software, Mobilfunkmasten, da läuft überall Open-Source. Handys, Android ist Open Source, Chromium Browser ist Open Source. Ne? Das heißt, es könnte sein, dass diese LLMs einfach eine commoditized Technology werden, ein Grundbestandteil des Software-Stacks, wo da gar nicht mehr so viel Geld verdient wird. Das ist die Chance. Und leider muss man sagen, wir können nur hoffen, auch wenn die USA gerade nicht der verlässlichste Partner ist, aber wir wollen wahrscheinlich eher, dass die USA das bekommt, als dass es China bekommt. Aber wer auch immer diese mächtige Technologie dann in den Händen hielte, es wird am Ende noch viel um Rohstoffe gehen, weil wenn man überlegt, also wenn man KI hat und Robotik, jetzt mal 10, 20 Jahre vorausgedacht, dann geht es eigentlich nur noch um zwei Dinge, nämlich wer hat die meiste Energie, um KI zu betreiben, und wer hat die meisten Rohstoffe, um Roboter sich selber bauen zu lassen, sozusagen. Mhm. Und die zwei rohstoffreichsten Länder der Welt sind Russland und China. Das sind keine guten Aussichten. Das ist ein Riesenproblem langfristig. Das heißt, wir müssen hoffen, dass die westliche Welt, die relativ rohstoffarme westliche Welt, dann einen signifikanten Vorsprung erreicht. Ansonsten müssen wir damit rechnen, dass China und Russland deutlich mächtiger werden, als sie heute schon sind.
Okay, ich habe es bis jetzt Deutschland noch nicht in der Gleichung gehört. Du hattest mal in einem Podcast gesagt gehabt, dass du Berufsoptimist bist, aber bei dem Thema KI unbedingt nicht optimistisch blickst. Was mich wundert, ich habe eine Zahl gelesen gehabt, war um die 10% aller, ich sage mal, Top-KI-Entwickler in den USA sind sogar Deutsche anscheinend. Das ist verrückt. 10%. Aber gefühlt hier aus Deutschland heraus schauen wir da einfach nur zu, was da gerade passiert. Wie, erklär mir das bitte. Warum machen wir das nicht hier?
Ja, also 50% sind übrigens Chinesen. Wenn man so bei XAI oder wow, OpenAI mal in die Produktmanager oder Researcher-Kaste reinschaut, dann sind ganz viele Chinesen.
Also das Gute ist, wir haben das Humankapital. Wir haben hervorragende Bildungsstätten, Karlsruhe, Aachen, Berlin, München natürlich. Die entwickeln hervorragende Machine Learning Engineers. Und wenn wir schaffen, die hier zu halten, was wir brauchen, ist genau das, was hier passiert ist. Sozusagen, dass man, wir forschen wie die Wilden in Deutschland. Wir haben relativ hohe staatliche Forschungsausgaben, aber wir schaffen es nicht, die Technologie zu kommerzialisieren. Ne? Und das hier ist ein gutes Beispiel mit Flexo. Da hat man sozusagen eine bestehende, aus Forschung entstandene Technologie, die der Staat eh schon finanziert hat, würde ich jetzt mal sagen, genommen und was draus gemacht. Dann nimmt man ein bisschen Geld auf und lässt sich, hat eine Kapitalinjektion und dann versucht man das mal zu kommerzialisieren. Das gelingt uns aber viel zu selten. Leider. Ich glaube, in der Vergangenheit, vielleicht ändert sich das, aber in der Vergangenheit lag es natürlich daran, dass es uns zu gut geht einfach. Also wenn ich bei Porsche 85.000 Einstiegsgehalt bekomme,
ja.
Also ja, warum also in den USA ist die Hälfte der Menschen nicht FTSE-secure. Natürlich versuchen die zu gründen im Zweifel. Wenn jemand ihnen $500,000 gibt, dann versuchen die erstmal zu gründen. Bei uns, hier ist klar, gibt es auch hier Armut, ne? Aber die allermeisten Leute, die einen Uni-Abschluss haben, deren Wahl ist sozusagen, ob sie zu SAP oder zu Porsche gehen und oder zum Staat, genau, das ist ein weiteres Problem vielleicht. Ich meine, das ist eine große Errungenschaft, dass Wohlstand den vorherigen Generationen erarbeitet haben, aber wir können es darauf nicht ausruhen. Ne? Also wir müssen ihn weiter mehren, auch um die Menschen, die das erarbeitet haben, sozusagen mit der Sozialversicherung, Rentenversicherung irgendwie finanzieren zu können. Aber wir werden sozusagen eine neue Gründergeneration brauchen, würde ich sagen.
Hoffentlich. Digitale Souveränität, das ist ein Thema von dir, Albrecht. Vielleicht kannst du ganz kurz dazu was sagen zur digitalen Souveränität. Was ist das genau? Vielleicht für Zuhörer, die es nicht so genau wissen. Und was mich interessieren würde, ist, du bist ein Unternehmen, das natürlich auch stark am Wachsen ist. Würdest du an Amerikaner verkaufen irgendwann sozusagen? Also vielleicht komme ich dir da ein bisschen zu nahe, aber auf der einen Seite, ich weiß, dass du digitale Souveränität sehr hoch schätzt. Das ist wichtig, dass wir in Europa ein bisschen unabhängiger sind und so weiter. Auf der anderen Seite hast du natürlich auch Gespräche mit Global Playern. Weiß nicht, ob du das preisgeben möchtest oder nicht. Mir hast du erzählt, mit wem du da sprichst. Würdest du an Amerikaner oder Chinesen oder irgendjemand anderen verkaufen, wenn es mal so weit sein sollte, also dein Unternehmen?
Also fangen wir vielleicht von der ersten Frage aus an, weil dann kann ich das ganz gut ableiten. Digitale Souveränität und Souveränität im eigentlichen Sinne des Wortes bedeutet ja, dass wir hier für unser Schicksal selber verantwortlich sind. Und leider ist mit der Digitalisierung und dem Fortschritt der Technik uns diese Fähigkeit dummerweise abhanden gekommen. Alles, was wir hier den lieben langen Tag machen, da sind wir in höchstem Maße, insbesondere von amerikanischer Softwaretechnik, jeden Tag abhängig. Und von chinesischer Hardware. Also ich würde fast behaupten, vom Aufstehen bis zum ins Bett gehen, ist jeder Privatkonsument, der Staat, jedes Unternehmen und die Bundeswehr, jeder ist davon abhängig. Wir haben kaum noch autonome Lösungen. Ja? Ganz wenige. Also man kann sagen, wir liegen da bei 99, noch was Prozent. Und jetzt hör mal, vielleicht denken wir da mal einen Schritt weiter. Wir dürfen ja nicht nur über digitale Souveränität, sondern auch über die echte staatliche Souveränität. Können wir uns verteidigen? Was passiert, wenn wir hier mehr Anschläge bekommen, als wir sie eh gerade schon haben? Was passiert, wenn unser Stromnetz in die Knie geht? Was passiert, wenn die kritische Infrastruktur, wenn da mehr Bomben explodieren? Was passiert, wenn Shahed-Drohnen über Deutschland auftauchen? Und so weiter und so fort. Haben wir die Fähigkeiten, das heute selbstständig gerade anzugehen, dieses Problem? Die Antwort ist leider nein. Wir können das nicht. Und dieses Eingeständnis, ich bin auch sehr viel in der Sicherheitsbranche mit diesen Themen, die wir hier gerade machen, unterwegs. Und dieses Eingeständnis, das ist ein bitteres. Ja, und ich glaube, das ist der, leider glaube ich, dass es hier einen gewaltigen Tritt in unseren Arsch braucht. Sorry, wenn ich das halt so sage, ja, damit wir hier in Deutschland wieder in die Gänge kommen und uns an all diese Dinge kümmern.
Was meinst du genau mit Tritt in den
Hintern? Ich glaube, das ist eine Eskalation, das ist meine ehrliche Meinung. Ich glaube, es ist leider eine Eskalation zwischen der EU, der NATO und Russland geben wird. Und ich glaube, dass das auch lange absehbar war. Und ich glaube, dass wir erst, wenn es hier knallt, auf welche Art und Weise auch immer, über Cyberangriffe, über Anschläge auf unsere Infrastruktur und andere, dass wir das eigentlich erst wieder erkennen können. Die Gefahrenlage ist so groß, mich wundert es, dass hier nicht Millionen Menschen auf der Straße sind und Aufrüstung fordern. Jeder einzelne von uns ist davon betroffen, eigentlich müsste das so sein. Und die Gefahrenlage ist so klar, wer es wissen will, sollte sich einfach mal russische Abendnachrichten auf Deutsch anhören mit einem KI-Übersetzer, dann spätestens nach einer Stunde weiß man, was los ist. Und es erinnert mich sehr an die Situation 1938, 1939 in Europa, insbesondere was die Engländer und Winston Churchill und viele andere ertragen mussten, die einfach nicht, wo die Masse der Bevölkerung sich nicht vorstellen konnte, was gerade auf uns zukommt. Und das vielleicht auch da im Sinne der KI-Entwicklung, der Waffenentwicklung. Kein Land auf der Welt ist so weit wie in diesem Augenblick die Ukraine und aber auch Russland. Dort sind Bastler am Werk, die mit weitem Abstand beste Waffentechnik gerade entwickeln, weit den Amerikanern voraus. Das sagen die Amerikaner uns auch gerade selbst. Das darf man nicht unterschätzen, was da gerade läuft. Es sind Zehntausende von Chinesen in Moskau, die den Russen dabei auch helfen, diese Waffen zu entwickeln. Da ist eine ganze Zuliefererindustrie entstanden. Während das früher so Do-it-yourself-Sachen waren, ist es heute eine richtige Pipeline, die da läuft. Die Chinesen testen auch ihre innovativen Waffen, genauso wie die westliche Welt in der Ukraine. Also da ist ein riesen Testzentrum entstanden. So bitter das auch ist, jetzt mal alle moralischen Punkte zur Seite gesehen, ist das die Situation, die wir gerade haben? Das ist vor unserer Haustür. Und die Ostgrenze von Deutschland ist 430 Kilometer vom russischen Staatsgebiet Kaliningrad entfernt. Und was dort gerade passiert, kann auch jeder sich in Nachrichten gerade anschauen. Also deshalb glaube ich, ja, wir müssen hier über Souveränität nachdenken. Und die digitale Souveränität ist ein ganz wesentlicher Bestandteil davon. Und das muss halt aufhören, irgendwelche Sonntagsreden hier zu werden, sondern da muss einfach jegliche Bürokratie, wir müssen eigentlich jetzt so handeln aus meiner Sicht der Dinge, als ob wir bereits den Krisen- und Verteidigungsfall hätten. Das ist meine Meinung. Aber das wird man mit der Zusammensetzung des Bundestages, mit der allgemeinen Haltung der deutschen Bevölkerung, die sich auf den nächsten Urlaub freut und so weiter und so fort. Ja, und wann ist mein Flug nach Malle? Ja, so nach dem Motto. Das ist das, worüber wir hier nachdenken. Natürlich können wir jetzt nicht alle in Panik verfallen, aber wir müssen die Realität anerkennen. Die Realität ist bitter. Ein Blick auf die Landkarte um Europa herum, wie die Kriege näher an uns rangerückt sind. Wir glauben, das verschont uns. Und der digitale Anteil, die USA haben sich angefangen, in diesen digitalen Anteil bereits einzuschalten. Das sind bis jetzt Einzelfälle, das sind Richter am Den Haager Gerichtshof. Menschenrechte, danke. Ja. Aber das werden keine Einzelfälle bleiben. Und wir wissen auch, dass hinter verschlossenen Türen das bereits auch Politikern der EU angedroht worden ist. Und das wird mehr kommen. Ja. Trump wird nicht weggehen. Die Haltung, die dort vorherrscht, dass man offensichtlicherweise die Welt anders bestimmen möchte, die wird ein J.D. Vance oder wer auch immer dann danach an die Macht kommt, weiter hart vertreten. Und wir brauchen halt einen Plan. Wir brauchen nicht nur einen Plan. Vielleicht ist das genau der entscheidende Punkt. Wir brauchen ja eigentlich keinen Plan, sondern wir sollten einfach die Unternehmen und Unternehmer wie mich machen lassen und einfach viel Geld möglichst schnell zur Verfügung stellen im harten Wettbewerbssystem. Und genau diese Gründergeneration, die brauchen wir jetzt. Wir brauchen junge Gründer, denen es so schnell wie möglich ermöglicht werden muss, über Vereinfachung des Kapitalmarktes, Abzugsfähigkeit von möglichen Verlusten, die ich in Startups reinsetze. Also da muss der Masterplan her, nicht mit dem 1000. IHK-Paket und Förder- und was weiß ich, Leistungslandschaftspaket. Ich habe vor kurzem mit der Nicole Huber, die das Thema bei uns verantwortet, in den IHK-Verantwortlichen gesprochen, die ganz klar gesagt haben, wir haben viel zu viele Förderpakete, wir haben selber den Überblick über diese Förderpakete verloren. Wir brauchen einen Markt, der das anpackt und Unternehmer, die da bereit sind, rein zu investieren und Unternehmer, die das Thema angehen.
Trotzdem, also ich bin bei dir, wir brauchen dann Push in diese Richtung. Ich mache mir aber viel Gedanken auch um die Zukunft meiner Kids, wenn ich ehrlich bin. Wir haben so ein bisschen Markt, Arbeitsmarkt, vielleicht in diese Richtung jetzt den Schwenker zu machen. Pip, du hast mal von der Bullshit-Ökonomie gesprochen. Also Jobs, die man sofort mit KI wegrationalisieren kann. Irgendwelche PowerPoint-Slides erstellen, Excel-Tabellen kopieren und so weiter und so fort. Kannst du ganz kurz mal darauf eingehen, wie groß eigentlich diese Ökonomie ist und wie viel davon in den nächsten Jahren durch KI ersetzt werden kann? Nummer eins und Nummer zwei. Was würdest du meinen Kindern empfehlen, was sie in Zukunft lernen sollen? Zugegebenermaßen sehr klein noch, aber ich kann denen nicht ruhigen Gewissens zum Beispiel sagen, hey, mach was mit Software. Weil mein Eindruck ist, Software, da weiß nicht, wie viele Entwickler noch in Zukunft gebraucht werden. Es werden viel mehr Leute Code schreiben, das habe ich mal von dir gehört, aber es werden keine Softwareentwickler sein, sondern vielleicht Produktmanager, die einfach mal schnell noch mal ein paar Zeilen dazu brauchen. Was würdest du Kids empfehlen, ja, speziell meinen Kids, was sie in Zukunft lernen sollen?
Also prinzipiell das, wofür sie sich, also
wofür sie begeistert sind auch. Ich glaube, das ist immer noch wichtig, dass man nicht nur was macht, was erfolgreich scheint, sondern was einem auch liegt. Das ist natürlich nicht jedem gegönnt, aber wenn man die Wahl hat, dann sollte man, weil die oberen 1, 2, 10% werden in jeder Profession natürlich bleiben. Die werden der Human in the Loop sein, die das kontrollieren. Wir brauchen Experten, die die Arbeitsergebnisse auch beurteilen von KI. Das heißt, selbst die Bereiche, wo es immer weniger Leute geben wird, die werden die besten Menschen oder die fähigsten Menschen immer noch brauchen. Wie gesagt, die Jobs werden nicht von heute bis auf morgen verschwinden. KI wird die Fähigkeit dazu, je nach Job, so in den nächsten 2 bis 5 Jahren erreichen. Also wenn der Output digital ist, das ist sozusagen die Prämisse. Wenn der Output Folien, Dokumente, Fragebogen, was weiß ich, was man noch so digital ist, Excel-Tabellen sind, das ist sozusagen, was ich mit der Bullshit-Economy meine. Also was zur, ich sage jetzt mal, echten handfesten Wertschöpfung nicht beitritt. Wenn man sich die letzten 300 Jahre mal das reale GDP, also sozusagen inflationsbereinigt anschaut, dann korreliert das sehr stark mit dem Ressourcenverbrauch. Also weil Leute wirklich was gebaut haben und das baut dann auch Wert auf. Die Finanzindustrie, die Consulting-Industrie, die eigentlich nur Dinge optimiert sozusagen, das wird größtenteils, glaube ich, KI übernehmen. Deswegen ist es auch ein Riesenproblem für die USA. Die USA haben einen Service-Sektor, der 70-80% der Ökonomie ist. Deswegen wollen die auch reindustrialisieren. Also einerseits, um autark zu werden, was richtig ist. Andererseits, weil wer von Services lebt, der wird sozusagen von KI wegrationalisiert über die Zeit mehr und mehr. Das heißt, ich würde mir einen Job suchen, wo der Output nicht digital ist, würde ich sagen, weil das können Maschinen eigentlich heute, spätestens übermorgen besser. Das ist nur eine Frage der Zeit. So, über den Zeitpunkt können wir immer diskutieren. Dass das so kommen wird, ist ein Fakt. So, es ist nur eine Frage des Zeitpunkts. Ich finde Medizin spannend. Also A, die Bevölkerung überaltert. Wir können uns immer bessere Medizin leisten, es sei denn, wir müssen müssen wir wegen der Demokratie auch ein bisschen Abschnitte machen. Aber dann prinzipiell werden wir mehr Patienten und Patientinnen haben in Zukunft. Das heißt, Life Science, Biologie, da kommt es auf Humankapital an. Da geht es nicht nur um Technologie, da geht es um Forschung, um die besten Leute. Das ist spannend, glaube ich. Heute hat mich jemand gefragt, der schon weiß, dass er an der TUM in München studieren wird. Alles, was Weltraum-Engineering angeht, Spacecraft-Engineering, könnte ich mir vorstellen, ist spannend. Energielösung bleiben super spannend.
Du hast gesagt, alles, was digital produziert wird, ist in Zukunft wahrscheinlich nicht relevant. Ganz freche
Frage. Weniger relevant.
Ganz freche Frage. Wie sieht es dann mit deiner Rolle aus in der Zukunft? Weil du bist ein sehr reichweitenstarker Podcaster. Ich weiß, super freche Frage, sorry. Du bist sehr reichweitenstark, du machst sehr viel digitalen Content. Heißt das, dass dein Beruf vielleicht?
Also die Wahrheit ist, man könnte jetzt schon das, was ich typischerweise mache, ein Newsletter, ein Vortrag, ein Podcast, das könnte man auch heute, man könnte jeden Avatar von mir hinsetzen. Der würde sehr ähnliche Antworten geben, wenn ich ihm sage, er soll ein bisschen provokant sein und so. Das kriegt man hin. Am Ende wird das sich zumindest derzeit immer noch ein bisschen seelenlos anfühlen. Ich glaube, Authentizität, also Menschen sind Social Animals. Ich glaube, die wollen gewisse Sachen auch von einem Menschen erfahren. Das heißt, das wird, glaube ich, wichtiger. Aber den eigentlichen Content, wenn man so möchte, den könnte man digital erstellen. Also es gibt schon digitale Influencer auf Reddit oder Substack. In gewissen Bereichen ist 20% des Contents schon KI generiert. Und Leute wissen, also Leute merken es auch nicht mehr. Es gibt Mathe Schrader, so ein großer Werber aus Hamburg, hat gerade einen vollautomatisierten Newsletter geschrieben, wo ich sagen würde, der hat schon eine gute Qualität. Der persönliche Touch fehlt hat und Leute wollen den persönlichen Touch. Deswegen glaube ich, dass es immer Leute geben wird, die sozusagen eine eigene Audience haben werden oder wo Leute wegen der Persönlichkeit folgen. Aber auch da ist es so, dass die unteren 50, mittelfristig 80-90% wahrscheinlich von KI ersetzt werden. Also TV-Anchor, sowas wie Welt-TV oder so, da wirst du ja kein Mensch mehr hinstellen. Also das ist auch jetzt nicht die Speerspitze des Journalismus, wenn wir ehrlich sind. Aber das wird in Zukunft.
Carsten, ist das so? Wo ist der Carsten?
Also der wird in Zukunft. Ja. Also das würde Springer selber sagen, glaube ich. Ne? Ja. Also ich glaube, Matthias Döpfner würde applaudieren, wenn ich das sage. Also so ein News-Anchor, der 24-Stunden TV-Programm, wo was an Flughäfen und Tankstellen läuft, das wird KI machen, natürlich. Aber du brauchst, gleichzeitig brauchst du noch eine Zeit lang den Ronsheimer, der im Schützengraben die Soldaten, also dieses Ground Truth erheben. Also die KI kennt ja die Wahrheit nicht. Irgendjemand muss dem Modell schon noch sagen, was los ist auf der Welt. Und die Drohne, der Soldat lässt sich von der Drohne nicht interviewen, die man da hinschickt. Auch wenn die weniger Spesenrechnung hat. Aber das heißt, in jeder Berufsgruppe wird es so Orakel geben oder Experten, die die Wahrheit definieren und die Expertentum definieren, die Wissenschaftler sind im weitesten Sinne. Und deswegen, also ich würde jetzt nicht Callcenter-Agent werden und ich würde nicht okay. Softwareentwickler, Entwicklerin werden, die Code schreibt. Aber man kann ja, okay. also die Fähigkeit, Probleme zu erkennen, neugierig zu sein, das werden die scannen. Also überhaupt noch Probleme. Wir werden eine Abundance, einen Überfluss an Lösungen haben und wir werden nicht mehr genug Probleme haben. Und das mit Sicht auf 10 Jahre, würde ich sagen.
Guter Punkt.
Und das heißt, wir brauchen Leute, die neue Probleme erkennen und die zumindest eine Lösung beschreiben können oder so insinuieren können. Das sind die Fähigkeiten. Also neugierig bleiben und nicht, also das Wichtigste ist, glaube ich, Bilder zu sein und nicht Konsument. Also man kann sich in Zukunft von KI-Content 24/7 berieseln lassen. Der wird einen massiv abhängig machen. Es gibt keinen Grund mehr, das Handy wegzulegen in Zukunft, wenn man sozusagen seiner Biologie freien Lauf lässt. Und die einzige,
so eine Art
der einzige Weg, da rauszugehen, ist selber aktiv teilzunehmen. Was nicht zu konsumieren, sondern was zu bauen. Also diese sowohl die politische Zukunft Europas als auch die wirtschaftliche aktiv und die persönliche, die ganz eigene sagen Schaffenskraft und Selbstwirksamkeit aktiv zu gestalten. Das ist die Skill, die du deinen Kindern vermitteln solltest, meiner Meinung nach, wenn ich mir das anmaßen darf.
Sehr guter Punkt. Ich gebe deine Telefonnummer weiter, meinem Kleinen, der ruft dich dann nochmal an. Vielleicht die Abschlussfrage und dann hätte ich noch eine Anmerkung zu machen. Wo seht ihr eigentlich mal jetzt ganz konkret auf das Dinner im Schloss 2027 mal in Ausschau zu halten. Was wird das Thema 2027 bei mir sein? Was glaubt ihr? Natürlich im Kontext von KI und Co.
Also du hast mit dem Thema Hype angefangen. Ne? Ich glaube, wir sind in einem Hype und trotzdem ist das einer, der nicht mehr weggehen wird. Es wird vielleicht nochmal ein Tal der Enttäuschung geben, vielleicht nochmal einen kleinen Crash, aber nächstes Jahr werden wir ein, zwei dieser großen IPOs gesehen haben. Wir werden massiven Börsenboom haben. Diese Wettmärkte, Prediction Markets, sind sowohl gefährlich, als auch, dass sie wahnsinnig schnell wachsen und viel Wahrheit.
In den USA sind die sehr groß, gell? Ja.
Genau, aber es ist 90% Sportwetten. Sie haben auf den anderen 10% teilweise teilweise auch positive Effekte. Aber das ist wieder so ein weiteres Thema, wo Leute nur ihre Zeit und in dem Fall Geld verschwenden. Damit verdient natürlich niemand Geld, außer die Bank oder die Plattform oder Leute, die Wahrheit kennen und sozusagen, das gibt es jetzt auch als reichen vier Fälle. Ich könnte mir vorstellen, dass wir über einen neuen Börsenboom reden, über mehr Implementierung, über mehr Jobverluste, die nicht direkt was mit KI zu tun haben, sondern noch mehr Unternehmen werden KI nutzen als sozusagen Ausrede für eigentlich schlechte Konjunktur, um Leute gehen zu lassen.
Das habe ich nicht verstanden. Bitte nochmal, der letzten Punkt.
Also KI ersetzt heute noch keine Jobs im Sinne, also wenn Meta 10.000 Leute gehen lässt oder Microsoft, dann ist das nicht, weil KI jetzt den Job macht, sondern weil die zu viele Leute geheiert haben und KI die perfekte Ausrede ist. Wenn du eine Restrukturierungsmaßnahme ankündigst, sinkt dein Aktienkurs im nächsten Jahr überdurchschnittlich um 7%. Wenn du sagst, es ist ein Technologiegewinn, dann sinkt er nur um 2%. Das heißt, jeder sagt, es ist KI und es ist nicht Restrukturierung gerade. Das heißt, noch mehr Unternehmen, auch in Deutschland, werden sagen, bestimmt auch in Waldorf, die haben ja schon ein Abfindungsangebot an ältere Mitarbeiter gemacht. Das werden wir noch viel mehr sehen, dass man KI als Vorwand nutzt, um die finanzielle Lage der Firma zu verbessern, indem man Leute gehen lässt.
Okay, krass. Albrecht, wie siehst du das? Worüber wird 2027 hier gesprochen?
Also, dann, wir haben uns bis jetzt ja blendend verstanden, aber da bin ich anderer Meinung. Ich glaube tatsächlich, dass wir, weil ich hatte die Runde vorhin gesagt gehabt, wir sind immer abhängig von denen, was politisch auf der Welt passiert. Und ich glaube, wir werden einen viel härteren Kampf noch um Ressourcen sehen. Wir werden eine zunehmende militärische Eskalation in Osteuropa sehen. Ich glaube, dass es sich viel mehr um die Frage dreht, wie kann ich KI in Hardware implementieren? Und vor allen Dingen sowohl zur Gefahrenabwehr als auch leider halt zum direkten für den direkten Angriff KI nutzen zu können. Wir hatten da auch in den USA ein paar Gespräche mit Leuten aus der Security-Ebene und die sehen da eben auch, wir hatten gerade das Gespräch mit Leuten aus dem OpenAI-Umfeld, die da ganz intensiv da gerade dran arbeiten. Ich befürchte einfach, dass wir uns mit viel in Anführungsstrichen bodenständigeren Problemen beschäftigen werden, die uns auch hoffentlich nicht so schnell, wie ich das befürchte, aber die werden uns tagtäglich hier im Atem halten. Die Frage ist, was passiert, wenn 50 wesentliche Knotenpunkte in Deutschland attackiert werden? Wie kriegen wir dann Elektrizität, Nachrichten, Internet etc. überhaupt noch zum Laufen? Und da haben wir in Deutschland solche fundamentalen Probleme, was unsere kritische Infrastruktur angeht, dass wir dann darüber nachdenken werden, wie können wir KI auf der Hardware-Seite einsetzen, um uns da besser zu schützen. Das fängt an mit zum Beispiel Machine Vision Chips, dass ich sehr, sehr gut mit einfachsten Kameras kritische Infrastruktur überwachen kann, ohne dass ich dafür Human Resources brauche. Es geht weiter in die Drohnenaufklärung, in die Produktion von einfachen Themen. Also ich glaube, dass wir da leider aus dieser Küsschenbärenwelt, in der wir hier seit vielen Jahren leben, leider rausgerissen werden. Das meine persönliche, und ich bin ein absoluter Optimist, das möchte ich noch ganz kurz dazufügen.
Hört man nicht so raus, ehrlich gesagt. Okay, machen wir es so mit Blick auf die Zeit. Erstmal euch beiden herzlichen Dank. Euer Stand von Ameria ist da hinten, gerne vorbei. Ah, hi Cover, schön dich zu sehen. Euer Stand ist da hinten, gerne vorbeischauen. Die 3D-Einwirkung ist wirklich sehr toll bei euch. Vielen Dank, Albrecht, auch für den Stand, den ihr aufgebaut habt. Beim Pip, du bist freundlicherweise noch bis circa 20 Uhr irgendwas da, noch zum ersten Gang. Das heißt, an alle hier, nutzt es, haut ihn an, fragt eure Fragen. Für mich ist Pip einer der wichtigsten und größten Tech- und KI-Influencer in Deutschland. Ich habe vor 3 Jahren auf dem OMR-Festival, kennt ihr das OMR-Festival? Genau, nächste Woche, genau. Bist du dort, Christine? Ah, super, dann sehen wir uns vielleicht dort. auf dem OMR-Festival füllt er regelmäßig die großen Hallen. Ich habe gehört, nur die zweitgrößte Halle, weil der Hauptsponsor die größte Halle bekommt. Ich habe seit 3 Jahren versuche ich, ihn nach Heidelberg zu bekommen. Dieses Jahr hat es geklappt. Vielen Dank, Pip, dass du gekommen
bist. Danke für die Einladung.
Ja, 100%. Also du bist noch ein bisschen da. Du musst gleich noch für 2 Stunden weg, dann kommst du wieder.
Kurz einen Podcast aufnehmen, aber danach bin ich gern verfügbar.
Genau. Und danach bist du noch zum ersten Gang da, das heißt in der Schlossweinstube.
Und ich mag das Wort Tech-Analyst lieber als Influencer, ehrlich gesagt.
Okay, okay.
Aber ich nehme es dir nicht übel.
Aber Moment, du hast über 70.000 Follower allein auf LinkedIn, glaube ich. Ja, gell?
Also natürlich beeinflusse ich Menschen, aber sagen,
ja, nicht so
mag
wenig.
Das Wort Analyse lieber als Influencer.
Auch der reichweitenstärkste KI- und Tech-Podcast, glaube ich. Doppelgänger-Podcast,
ja, bestimmt, ja. Mhm.
Stark. Und auf dem OMR-Festival bist du dieses Jahr wieder.
Genau.
Und wieder auf der zweitgrößten Bühne wahrscheinlich.
Genau.
Ja, super.
Ich war aber auch schon mal auf der größten. Also.
Super. Also, ja. Ich kann wirklich nur empfehlen, die Chance zu nutzen. Ich weiß, dass wir hier ein sehr aufstrebendes Startup haben, die Accelerate mit dem Arthur Oswald. Vielleicht haust du ihn direkt an und fragst, was du da noch besser und anders machen kannst. Danke euch für eure Zeit.
Vielen Dank.